der Podcast der Cyberagentur. Per Anhalter durch den Cyberraum. Forschung für übermorgen.
Ein neuer Podcast im Universum, ein Podcast der Cyberagentur, ein Podcast, der zeigt, wohin die Reise geht bei der Cybersicherheit in Deutschland. Willkommen zur ersten Folge bei Per Anhalter durch den Cyberraum, dem Podcast der Cyberagentur und was die Cyberagentur genau ist, was sie vorhat, wie sie tickt, welche Ideen es da gibt, das beantworten wir hier einmal im Monat in diesem Podcast. Und dazu spreche ich mit Forscherinnen und Forschern der Cyberagentur, aber auch mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern außerhalb der Agentur. Ich kann Sie alles fragen, sagt man mir, und man nennt das wohl Wissenschaftskommunikation. Alle Infos und auch die Kontakte zu uns findet ihr in den Shownotes. Unsere E-Mail-Adresse ist podcast@cyberagentur.de. All das steht tatsächlich auch in den Shownotes drin. Und weil wir eben auch ein Podcast sind, freuen wir uns natürlich über Sprachnachrichten, wie das geht, in den Shownotes. Also Abflug. Mein Name ist Marcel Roth. Hallo zur ersten Folge und hallo Christian Hummert.
Hallo.
Der Chef der Cyberagentur, der Forschungsdirektor. Und ohne Professorentitel habe ich es gesagt, weil ich habe gelesen oder gesehen, die Cyberagentur macht jetzt auch Werbung beim Privatfernsehen, komplett ohne sozusagen Professorentitel und Doktortitel. Ne?
Da kommt mein Name doch gar nicht vor.
Ich weiß. Aber meine Idee war sozusagen bei der Werbung, das ist so sehr niederschwellig, wenn das im Privatfernsehen läuft. Sie wollen sozusagen auch Leute dann damit erreichen, die sozusagen keine akademische Bildung haben. Zumindest wirkt das auf mich so. Den Ideenwettbewerb können wir gleich nochmal anpieken. Zuerst mal, Christian Hummert, Sie haben so ein bisschen gerade gehört, ne, wie wir so klingen, die erste Folge. Wie fühlt sich der Podcast so an? Sie haben es zum ersten Mal gehört, so audiotechnisch, wie wir uns eingerichtet haben.
Ja, wirkt sehr professionell alles.
Sehr gut. Aber Heavy Metal war es nicht. Soll ja so Heavy Metal Fans in der Cyberagentur geben.
Ja, da ist gut recherchiert, also ich...
Ist sogar nur über den Tisch einmal geblickt. Sie haben ein Wacken-T-Shirt an.
Da war ich auch vorletzte Woche und es war mega, wie jedes Jahr.
Natürlich. Und ich habe gelesen, in Wacken wurde viel mehr, ganz furchtbar viel gefilmt und gestreamt. Ganz viel Uploads gab es da. Mehr als bei Taylor Swift?
Erstaunlich, dass es bei den anderen geklappt hat. Also mein Handy hatte nie Netz.
So, wir sind im Podcast-Universum tatsächlich überall zu hören, wo es Podcasts gibt. Wir nehmen die erste Folge jetzt auch hier mit Kameras auf. Trotzdem, glaube ich, müssen wir heute so ein bisschen nachweisen, dass wir Menschen sind, ne? Oder diese ganze KI-Sache, die es gerade so gibt. Wie weisen wir denn nach, dass wir Menschen sind am besten?
Der Turing-Test bietet sich doch an.
Na, ich habe neulich was gelesen. Man sagt was Lustiges oder man muss sozusagen sowas sagen wie Pups. Das wird, auf die Idee würden KIs nicht kommen. Sehr schön. So, wobei, KI generiert, hat vielleicht auch der eine oder andere schon mitbekommen, Sie vielleicht auch, Herr Hummert, die Frauenstimme, ne, ganz am Anfang, das ist KI. Wollen wir die nochmal hören?
Aber sichi.
Hallo Christian Hummert. Hallo Herr Professor. Viel Spaß im Podcast. Die nächste Frage von Marcel ist übrigens, was bedeutet nochmal dieses Cyber?
Das ist schon krass, ne?
Was Cyber bedeutet oder diese Stimme?
Die Stimme. Ist kein echter Mensch. Aber was bedeutet Cyber?
Die schwierigen Fragen gleich am Anfang.
Das ist doch nicht schon die schwierige Frage.
Na gut, wenn Sie so süß gucken, dann kann ich ja nicht anders als darauf antworten.
Ja.
Also, man könnte jetzt ganz klassisch anfangen mit Cyber, kommt von Kyber aus dem Altgriechischen und Verbindung zwischen Mensch und Maschine, Kybernetik. Aber ich sehe Cybersicherheit immer als so etwas größer als IT-Sicherheit. Also IT-Sicherheit ist die Sicherheit von Computersystemen, von anderen IT-Systemen, aber Cybersicherheit geht da noch drüber hinaus. Also auch, was unsere Gesellschaft betrifft, was den Menschen betrifft, was natürlich Fake News wäre ein klassischer Cybersicherheitsvorfall, also ist aber ein Angriff, der sich gegen Menschen richtet und eben nicht gegen IT-Systeme selbst.
Also Cyberraum sozusagen ganzheitlich gedacht sozusagen. Mhm. Irgendwie, ne? Können Sie kurz sozusagen für alle, die ganz neu sozusagen bei dem Thema bei der Cyberagentur dabei sind, kurz mal beschreiben, in welchem Umfeld sich die Cyberagentur sozusagen bewegt? Also ich kann mal so Stichworte geben, DARPA gibt's in Amerika, hier in Deutschland gibt's noch die Sprint und die CITES. Also können Sie einfach mal so kurz beschreiben, in welchem Umfeld sich sozusagen die Cyberagentur bewegt, was sie vorhat? Es geht um Forschung, ne? Dass sie einfach nochmal das Mission Statement sozusagen.
Ja gut, das Mission Statement ist, wir identifizieren, finanzieren und evaluieren die Cybersicherheitsforschung von übermorgen. Also tatsächlich ist es so, dass wir Cybersicherheitsforschung finanzieren. Also wir sind keine Forschungseinrichtung in dem Sinne, dass wir selbst Forschung machen und Labore betreiben oder haufenweise Hacker bei uns irgendwelche IT-Systeme angreifen, sondern wir bereiten Ausschreibungen vor oder Challenges wie die DARPA, mit denen wir Cybersicherheitsforschung finanzieren. Und unser Blick geht immer ja, nach übermorgen, sagen wir, also 10 bis 15 Jahre in die Zukunft. Das heißt, wir beschäftigen uns nicht mit den Problemen, die wir jetzt gerade haben oder mit Anhalt Bitterfeld, Ihrem Lieblingsthema, Herr Roth, sondern mit den Dingen, die vielleicht irgendwann in der Zukunft passieren.
Sie wünschen sich was und geben die Fragen einfach mal weiter. DARPA hatte ich angesprochen. DARPA ist sozusagen, die machen selber Forschung und haben ein bisschen mehr Geld als.
Die machen selbst auch gar keine Forschung. Die DARPA ist eine Einrichtung wie wir, die auch Forschung finanziert. Ja.
Okay, dann haben sie mir was Neues beigebracht. Dann gibt's in Deutschland die CITES noch sozusagen. Die machen was?
Die CITES ist eine Behörde erstmal. Das ist was anderes als wir. Wir sind eine Agentur. Und die CITES entwickelt technologische Lösungen für die Sicherheitsbehörden des Bundes unter dem BMI. Also da werden technologische Lösungen für die Polizei, für die Nachrichtendienste entwickelt, fürs Bundeskriminalamt.
Also für jetzt zum Nutzen sozusagen. Ja. Das war sozusagen der Unterschied. Und es gibt noch eine Schwesteragentur, die Sprint in Leipzig. Die machen sozusagen alles, was so ein bisschen zivil und disruptiv ist. Ne? So habe ich es im Hinterkopf. Und die Cyberagentur deutlich sozusagen auf Sicherheit innen und außen.
Das würde ich nicht sagen. Also wir machen schon auch disruptive Dinge oder versuchen das. Also wir wollen solche Forschung machen, die wirklich was bewirkt, die vielleicht was verändert, die ein ganz neues Internet, das dann ganz andere Sicherheitsfeatures hat, entwickeln oder Dinge, die wirklich geeignet sind, mal irgendwas zu bewegen und nicht nur Dinge etwas besser machen. Die Europäische Union unterscheidet Forschung nach so Technologiereifegraden. Dann gibt es so eine Skala von THL, also Technologiereifegrad 1. Das ist, es gibt nur eine Idee, also eine Zeitmaschine wäre Technologiereifegrad 1. Da gibt es nur eine Idee, aber wir wissen nicht, wie das funktioniert. Und Technologiereifegrad 9 wäre, ich kann es im Supermarkt kaufen, also das iPhone wäre THL 9. Und die Cyberagentur arbeitet von THL 1 bis 4. Also wir entwickeln Ideen zu Dingen, die im Labor funktionieren, zu Prototypen, funktionierenden Laboraufbauten. Die Sprint arbeitet von THL 5 bis 7. Also die nimmt Dinge, die schon weiter sind, wo es schon funktionierende Prototypen gibt und bringt die Richtung Markt. Das heißt, die Sprint setzt da an, wo wir aufhören.
Und lassen sich diese Einteilung, lässt sich das immer gut definieren?
Nicht wirklich. Es ist immer wieder umstritten. Das kommt aus der Weltraumforschung tatsächlich. Die Europäische Union hat es dann etwas angepasst, dieses amerikanische Technologie-Readiness-Level oder Technologie-Reifegrad-Modell. Aber man versucht es jetzt über Forschung rüberzustülpen und für so Ingenieurtechnik oder technologische Entwicklung geht das relativ gut. Wo das relativ schlecht geht, ist für so sozialwissenschaftliche Fragen oder so. Also da ist es schwieriger, den Technologiereifegrad zu bestimmen.
Für sowas Weiches sozusagen.
Ja.
Die Cyberagentur hat sich in einem Gebäude in Halle-Saale eingerichtet. Ziemlich zentral. Historisches Gebäude, war zuerst eine Bank, dann lange die Zahnklinik der Uni. Und Direktor gibt es da schon seit 150 irgendwas Jahren. Und die Tür zu ihrem Büro hat eine Milchglasscheibe. Da steht drauf, Direktor Vorzimmer. Wie sind Sie hinter die Tür gekommen? Also wer ist Christian Hummert? Wie wird man Chef der Cyberagentur?
Man bewirbt sich. Ja. Also
okay,
irgendwann.
Haken hinter, Dank.
Also ja, es gab irgendwann mal eine Ausschreibung. Ich glaube, im Interamt habe ich sie gefunden, also im Stellenportal des Bundes für die Stellen des öffentlichen Dienstes. Und das klang interessant. Und ich hatte gerade so eine Phase, wo ich dachte, vielleicht will ich mich verändern. Und dann habe ich eine Bewerbung geschrieben.
Und Sie waren vorher bei der CITES, ne?
Ich war vorher bei der CITES, Abteilungsleiter, habe da die digitale Forensik geleitet in der CITES und auch was aufgebaut. Also die Abteilung in der CITES von 2 Mitarbeitern auf ja weit über 50 aufgebaut. Und bei der Cyberagentur hatte ich auch nochmal die Chance, was aufzubauen. Und das finde ich spannend, auf der grünen Wiese anzufangen, wenn man noch nicht so viele Prozesse und Regeln hat, sondern auch was gestalten kann. Und die Chance wollte ich gern nochmal haben als Chef, ja.
Und einen Professortitel haben Sie von der Hochschule mit weiter?
Ja.
Ja, da haben Sie noch unterrichtet.
Da unterrichte ich immer noch tatsächlich.
Und in München auch?
München unterrichte ich auch. Ja,
wir gehen Ihren Lebenslauf gerade so ein bisschen durch. Wie sieht der typische Arbeitsalltag bei Ihnen aus in der Cyberagentur für Sie?
Oh, ich bin immer einer der früheren. Also wir haben ja relativ viel Freiheiten, was so die Arbeitszeit angeht und auch die Gestaltung. Also bei uns gibt es auch viel Homeoffice. Ich nutze das weniger. Also ich bin mehr im Büro und ich fange auch immer gerne relativ früh an. Also bin
halb
dann
5.
Nee, dann auch nicht. Aber versuch so vor 8 irgendwie im Büro zu sein, da bin ich schon immer einer der Ersteren so. Und dann trinke ich erstmal Kaffee und dann schalte ich meinen Computer an und da gibt es meistens einen Riesenberg E-Mails und dann fangen die Termine an. Also Outlook steuert mich, ich bin vollkommen fremdgesteuert, wie ein Roboter.
Müssten Sie das vielleicht mal erforschen lassen? Nee, aber was? Wie muss ich mir so ein Meeting dann vorstellen? Also spinnen Sie immer über die Zukunft, welche Bedrohungslagen da auf uns zukommen oder?
Wir hatten heute Morgen tatsächlich ein Meeting zu unserem Ideenpool. Also das ist, da sammeln wir Ideen, die wir selber haben oder die von anderen Leuten zu uns getragen werden, von Bedarfsträgern, also aus der Bundeswehr oder aus der Polizei oder vom BSI oder auch von irgendwelchen Professoren oder anderen klugen Leuten. Diese sammeln wir alle, diese Ideen, und heute Morgen haben wir da mal ausgemistet. Also wir haben Ideen verworfen, die wir nicht so gut fanden. Und da habe ich mit meinen drei Abteilungsleitern zusammengesessen und wir sind jede Idee durchgegangen und haben kurz überlegt, ist das jetzt eigentlich Quatsch und ist das Quatsch in einem guten Sinne, also in einem Sinne, wo vielleicht was Disruptives rauskommen kann, oder ist es irgendwie total langweilig, oder ist es vielleicht schon THL5, das für uns gar nicht mehr in unsere Zuständigkeit fällt, oder hat es vielleicht keinen richtigen Bezug zu Cyber, das gibt's auch immer wieder. Und dann haben wir den Ideenpool mal so ein bisschen eingedampft.
Wie viele Ideen bearbeiten Sie gerade insgesamt? Das klingt jetzt so nach, also Pool klingt so ganz groß. Oder ist es eher ein...
Heute Morgen waren, glaube ich, noch 85 Ideen in unserem Ideenpool. Jetzt sind es noch 60. Und da werde ich jetzt welche priorisieren. Das steht noch so für heute auf meinem Arbeitstag. Also ein paar ein Sternchen hintermachen. Und die arbeiten wir dann zusammen Pitch aus. Und dann werden die erstmal in der Cyberagentur intern gepitcht vor den ganzen Wissenschaftlern. Und dann sagen wir, finden wir die Idee immer noch gut oder finden wir die nicht gut? Wenn wir die immer noch gut finden, dann wird daraus so ein Dreiseiter gemacht und den schicken wir dann mal an unsere Kundenbehörden und was halten die davon? Und wir haben einen wissenschaftlichen Beirat und wir haben eine Gruppe Innovationsmanagement, die nochmal guckt, wie ist so der Innovationsgehalt und nochmal genauer guckt, ist es wirklich THL 1 bis 4? Also ich kann es ja nur so Pi mal Daumen sagen, aber die können es richtig sagen und dann entscheiden wir irgendwann, ob daraus ein Projekt wird oder nicht.
Und 60 sind sozusagen gerade im Lostopf. Sie sagten schon wir, Sie sprachen ganz häufig von wir. Welche Menschen arbeiten denn noch bei Ihnen? Wo kommen die so her? Was zeichnet die so aus?
Ich glaube, wir sind ein bunter Haufen und das ist auch gut so. Ich glaube, die besten Ideen passieren immer dann, wenn ganz verschiedene Menschen zusammenkommen. Also Menschen tendieren ja immer dazu, sich mit solchen Menschen zu umgeben, die irgendwie ähnlich ticken wie sie. Und dann passiert aber wenig Neues, weil man immer in seiner Komfortzone bleibt. Das heißt, wir sind wirklich interdisziplinär. Wir haben natürlich ein paar Informatiker, das ist der größte Teil, aber wir haben auch Elektrotechniker, wir haben Biologen, wir haben gerade einen Theaterwissenschaftler eingestellt, weil wir einfach glauben, wenn so ganz viele verschiedene Menschen gemeinsam an der Kaffeemaschine stehen, dann passieren spannende Dinge.
In Cybersicherheitsfragen. Seit Herbst 2021 sind Sie Forschungsdirektor, also seit 3 Jahren. Gibt's was, worauf Sie da stolz sind in den vergangenen 3 Jahren, wo Sie sagen, das hat super funktioniert?
Ich glaube, wir können schon ein bisschen stolz sein auf unsere Entwicklung. Wir haben gerade so einen Jahresforschungsbericht geschrieben. Also wir haben jetzt beschlossen, dass wir auch mal so aufschreiben, was wir eigentlich erreicht haben und was wir tun. Und vielleicht soll daraus so ein jährlicher Bericht werden. Und als ich das alles gelesen habe, was wir alles erreicht haben und ich geguckt habe, wo wir vor 3 Jahren waren, als ich das erste Mal in die Cyberagentur ging, dann ist das schon ganz erheblich und ist auch cool. Also ich glaube nicht, dass wir uns verstecken müssen.
Gibt es was nicht geklappt hat?
Was nicht geklappt hat? Bestimmt. Also bin ich jetzt nicht so, muss ich mich mal nachdenken.
Oder gibt's das, oder andersrum, gibt's was Sie ärgert?
Was mich schon ein bisschen ärgert, ist die Debatte, die eigentlich nicht wirklich geführt wird. Ich glaube, wir müssten in Deutschland irgendwie ehrlicher über Cybersicherheit debattieren.
Und auch größer, ne?
Und auch größer. Oder
ganz, ganzheitlich auch, so wie Sie.
Es gibt echt sehr viele Leute, die sind sehr in ihrer Ecke, die sind schon sehr dogmatisch und da kommt auch gar kein Argument mehr ran. Und diesen Diskurs, dass man mal offen darüber redet, wie wollen wir das eigentlich haben und wo soll sich das hinentwickeln, der findet irgendwie nicht statt und das bedauere ich.
Da steckt doch so eine Frage dahinter. Bauen wir immer was dazu? Wird es immer komplexer? Oder schrauben wir auch mal zurück im Zweifelsfall, ne?
Ja, also Das ist ja das mit diesen Terrorismus-Warnstufen, ja. Also da gibt's dann irgendwie Grün, Gelb und Rot, aber sie kommen von Rot ja nie wieder weg. Weil stellen Sie sich mal vor, Sie würden als Politiker die von Rot nach Gelb senken und dann gibt's nächste Woche einen Anschlag, dann sind Sie ja tot. Das heißt, Sie müssen immer in der höchsten Alarmstufe sein. Und was machen Sie dann? Sie erfinden eine vierte oder eine fünfte Stufe, damit Sie dann auf der 3 bleiben können. Aber dieses, dass man auch mal abwägt, was wollen wir, was können wir überhaupt, wo müssen wir wachsam sein, wo wollen wir vielleicht auch nicht jede Sicherheitslücke schließen oder wo wollen wir ganz sicher sein, dass irgendwas funktioniert, das muss man irgendwie klüger abwägen, glaube ich.
Muss alles ins Internet angeschlossen werden, muss alles per Internet gesteuert werden. Ja. Herr Hummert, ich würde gerne mal so ein bisschen langsam auf konkrete Projekte gucken wollen, die Cyberagentur angeht. Ne? Die Agentur für Innovation in der Cybersicherheit. Haben Sie es, glaube ich, einmal richtig schon gesagt? Dann habe ich jetzt wenigstens einmal gemacht. Bevor wir so ganz konkret auf ein Projekt reingehen, wie erforscht man denn überhaupt Cyber-Zukunft? Also, Sie haben so 10, 15 Jahre, also wenn es dann um das Thema Cyber geht, muss ich ja wissen, wie die Gesellschaft, wie wir selber in 10, 15 Jahren so leben.
Ja, wir haben uns 3 so Säulen überlegt. Also das Einfachste sind Schlüsseltechnologien, nennen wir die. Also es wird irgendwann Technologien geben in den nächsten 10 bis 15 Jahren und die haben massiv Auswirkungen auf die Cybersicherheit. Und da denken vielleicht alle an Quantencomputer und das hat Auswirkungen auf unsere Kryptographie und das hat irgendwie Auswirkungen auf unsere Sicherheit. Unser teuerstes Projekt überhaupt beschäftigt sich auch mit Quantum. Aber wir haben auch solche Schlüsseltechnologien wie Krypto, neue Kryptographie. Wir haben Projekte zu KI natürlich, das wird verändert ja jetzt schon so ein bisschen auch unsere Sicht auf die Cybersicherheit. Und da geht es nicht nur um eine neue Stimme von
Sabine,
ja, die man natürlich auch benutzen kann, um irgendwie Spearphishing zu machen oder betrügerische Anrufe zu machen. Das ändert ja unsere Sicherheit. Es geht auch vielleicht um autonome Systeme oder um Kommunikation in der Zukunft. Und das ist so die eine Säule, Schlüsseltechnologien. Also was kommt und ändert Cybersicherheit?
Oder was sozusagen entwickelt sich weiter? Also versuchen so Linien zu ziehen, so interpretiere ich es jetzt. Ja. Ne? Also nach dem Motto, wir sehen hier eine Technologie, die gerade anfängt, wie kann sich die potenziert weiterentwickeln? So habe ich es jetzt verstanden.
Ja. Okay. Genau. Und das Zweite, wir nennen das sichere Systeme, das ist mehr so dieser systemische Gedanke, also Systeme von Systemen. Wir haben ja nicht mehr ein Computersystem, nur wo irgendwie die Grafikkarte mit dem Prozessor zusammenarbeitet, sondern wir haben ziemlich komplexe Systeme, so ein Telefon enthält ganz viele Sensoren, viele Prozessoren und es ist dann mit ganz vielen anderen Telefonen gekoppelt in Mobilfunkzellen und die sind wieder gekoppelt in weltweite Netze. Ich sage immer, so eine Fregatte der Bundeswehr zum Beispiel, das ist ja ein fahrendes Rechenzentrum. Also wie viele Computer und Sensoren sind da drauf, IT und OT und wie kann ich so ein System eigentlich schützen? Das ist ganz schwierig. Also beim Krankenhaus haben wir ja auch solche Dinge wie das Röntgengerät und das kommt wahrscheinlich aus den 90er Jahren und funktioniert noch gut und war auch sehr teuer. Und kann ich da eigentlich noch ein Cybersicherheitsupdate installieren? Wahrscheinlich nicht. Also
per Diskette. Das ist diese OT, das muss ich einmal erklären. Das wäre sozusagen OT und IT wäre sozusagen dann der Bürorechner in dem Fall. Ne?
Und da versuchen wir in so Systemen zu denken, in so Clustern von IT-Systemen. Und dann haben wir den Bereich sichere Gesellschaft, wo wir uns fragen, was machen neue Technologien eigentlich mit uns Menschen? Und was machen wir Menschen mit den Technologien? Was macht das mit unserer Demokratie? Wie gehen wir eigentlich damit um?
Das ist eher das Soziologische, was schwieriger dann ist wahrscheinlich, ne?
Ja, es ist schwieriger, aber es ist schon die richtige Frage. Also die meisten Cyberangriffe richten sich gegen uns Menschen. Und wir sehen das mit diesen ganzen Fake News und Propaganda-Angriffen aus Russland. Die greifen ja Menschen an und keine Maschinen. Und das hilft überhaupt nichts, wenn irgendwelche Rechner abgesichert sind, aber am Ende wirft der Soldat einen USB-Stick bei der russischen Botschaft in den Briefkasten.
Oder Klimawandel. Im Rechenzentrum fallen die Klimaanlagen aus, weil es zu heiß ist. Aber auch kein Cyberangriff. Aber es hat Auswirkungen sozusagen auf den Cyberraum, weil sie sozusagen von Cyber so breit sprachen, ne?
Ja, das hätte Auswirkungen auf den Cyberraum. Wir haben tatsächlich gerade kein Klimaprojekt.
Aber welche Projekte haben Sie denn? So, also ich weiß von einem, da geht es um kritische Infrastrukturen. Können Sie da 2, 3 Sätze zu sagen?
Ja, eigentlich ist das genau das, was ich gerade gesagt habe. So eine kritische Infrastruktur ist ja auch so ein riesiges System von Systemen. Wenn ich mir irgendwas in einem Krankenhaus, haben wir gerade als Beispiel gehabt, ist ja ein gutes Beispiel, wäre kritische Infrastruktur und was ist da eigentlich alles drin an IT und OT. Und wenn wir so einen Sicherheitsvorfall betrachten, hat er eigentlich auch immer 4 so Dimensionen. Also wir müssen ihn irgendwie detektieren, also wir müssen erstmal mitkriegen, da findet irgendwas statt, wir müssen darauf reagieren, also irgendwas sollten wir tun. Und dann wäre es noch schön, wenn wir daraus irgendwas lernen würden, also irgendwie eine Präventionsmaßnahme ableiten. Und was natürlich auch gut wäre, wäre eine Attribution. Also wir wollen am Ende wissen, wer steckt eigentlich dahinter. Und so ganzheitlich gucken wir uns das nicht an. Also wir sind ziemlich gut da drin, Cyberangriffe zu detektieren. Es gibt irgendwie Firewalls und Anomaliedetektion und alles das. Und dann blinkt es irgendwo und es kommt eine E-Mail an den Administrator und der hat gerade Wochenende und dann wird nicht reagiert auf den Cyberangriff. Und wir wollen das mal so ganzheitlich sehen. Wie kann ich das alles zusammenbringen? Und dazu haben wir ja ein ziemlich großes Projekt gestartet in so einem Wettbewerb. Wir versuchen auch so Challenges zu machen, wie die DAPA, dass verschiedene Forschungsinstitute im Wettbewerb forschen.
Ich weiß irgendwie einmal Uni Magdeburg, Uni Hamburg und eine Firma aus Stuttgart ist sozusagen dabei. Und wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, über 5 Jahre 30 Millionen Euro. Ne, das ist, glaube ich, der Projektrahmen.
Haben Sie brav auswendig gelernt.
Ich hätte mich auch irren können. Anderes Projekt, was ich noch auf der Liste hier habe, sichere Mensch-Maschine-Interaktion, finde ich auch super. Erzählen Sie da nochmal. Das finde ich wirklich super.
Ja, finde ich auch super. Am Anfang war ich ein bisschen skeptisch, inzwischen eins meiner Lieblingsprojekte.
Wieso denn skeptisch?
Ach, ich glaube, das gehört dazu, wenn man 10 bis 15 Jahre in die Zukunft guckt, auch mal skeptisch zu sein und zu sagen, ist es eigentlich wirklich relevant oder ist es Science Fiction? Und
ist es nur Elon Musk, der irgendwas sich zusammenschraubt?
Ja, aber das Projekt hat mich jetzt schon überzeugt und es.
Wir müssen einmal kurz sagen, worum es geht. Genau, also es sind Computer-Gehirn-Schnittstelle, sowas, ne?
Genau, es sind Computer-Gehirn-Schnittstellen. Vielleicht kennen die Hörer das so ein bisschen aus der Medizin. Also wenn man seine Hand verliert oder seinen Arm verliert und eine Prothese braucht, gibt es inzwischen Prothesen, die man mit Geisteskraft steuern kann. Oder Stephen Hawking hatte so ein Gerät und damit konnte er seine Gedanken in Stimme verwandeln. Das heißt, man kann Gedanken ja auslesen und in Computersignale verwandeln. Tatsächlich sind wir da schon ziemlich weit. Ich habe mir bestimmte Anwendungen angeschaut und ich war überrascht, wie gut das schon funktioniert. Und das wird natürlich irgendwann kommen. Also ich kann schneller denken als tippen. Und wenn ich meine Gedanken direkt in mein Outlook tun kann, dann würde ich das kaufen wahrscheinlich. Aber wenn ich sowas haben will, will ich das also irgendwie sicher haben. Ich möchte nicht, dass sie meine Gedanken lesen können. Oder
ja, dann ist doch Outlook schon das Falsche.
Ja, wahrscheinlich ist Outlook schon das Falsche. Aber also ich möchte auch kein billig BCI aus China in meinem Kopf haben. Die werden aber bald kommen auf unseren Markt, wahrscheinlich in den nächsten 10 bis 15 Jahren. Und dann sollten wir uns vielleicht jetzt schon mal überlegen, wie wir damit umgehen und wie wir solche Geräte sicherer machen können und was wir da eigentlich brauchen, um die abzusichern.
Und ob solche Geräte sozusagen mehr lesen, als sie zu lesen vorgeben.
Genau, und das ist auch eine ziemlich breite Frage. Also brauchen wir ein Computergehirngesetz in Deutschland? Ich glaube, das brauchen wir. Und ich glaube auch, das brauchen wir jetzt schon und nicht erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Brauchen wir irgendwie technische Standards, wie solche Geräte aufgebaut werden sollen? Und das wäre doch gut, wenn wir die Standards hätten, bevor die ersten Geräte bei Mediamarkt im Regal stehen. Und wie geht das überhaupt, technologisch sowas abzusichern? Da haben sich sehr wenige Leute bislang Gedanken drüber gemacht und wir haben solche Forschung finanziert und finanzieren sie immer noch.
Mit der Hochschule in Cottbus oder was?
Das ist ein Startup, das heißt Zander Labs, aber das ist an der BTU Cottbus und das sind auch noch andere in dem Konsortium, die noch andere Universitäten und Fraunhofer-Institute.
Und wenn Sie jetzt sagen, das müsste gesetzlich geregelt werden, wie wäre da der Arbeitsablauf in der Cyberagentur? Würden Sie dann ein Gesetzentwurf schreiben?
Nee. Ja, wir haben eine Studie verfasst, wo wir schreiben, was wir für, die haben wir auch veröffentlicht im Übrigen, diese Studie kann man auf unserer Homepage runterladen zur Sicherheit von diesen Computergehirnschnittstellen. Und aber Politikberatung ist derzeit keine Aufgabe der Cyberagentur.
Anderes Projekt, was ich auf der Liste habe, Rechnen mit verschlüsselten Daten. Das finde ich spannend, aber ich habe es erst jetzt noch nicht ganz so verstanden. Also ich habe es so prinzipiell verstanden, aber Sie müssen es dann mir nochmal erklären.
Okay.
Ja. Oh, das ist.
Ja, wir sind ziemlich gut da drin, Daten zu verschlüsseln und die irgendwo hinzulegen. Das kennen viele Leute, die vielleicht auf ihrer Festplatte bestimmte sehr private Daten verschlüsselt abgelegt haben. Wir sind auch gut da drin, verschlüsselt zu kommunizieren. Also wenn wir irgendwie eine WhatsApp schreiben, dann wird die nicht Klartext über das Netz übertragen, sondern verschlüsselt übertragen. Worin wir ziemlich schlecht sind, ist mit verschlüsselten Daten etwas anzufangen. Also wir müssen sie immer erst entschlüsseln, dann können wir was damit machen und dann kann man sie wieder verschlüsseln. Es gibt ein das nennt man homomorphe Kryptographie, eine Theorie, die besagt, man kann auch auf verschlüsselten Daten rechnen. Also man kann mit diesen Daten etwas berechnen, ohne dass man sie vorher entschlüsselt. Dass es das gibt, da gibt es einen Beweis und es gibt auch schon einen Algorithmus, der das macht. Dieser Algorithmus hat aber den Nachteil, dass er sehr, sehr langsam ist. Also um ein Megabyte mit diesem Algorithmus zu verschlüsseln, da würde mein Laptop wahrscheinlich ein Jahr rechnen. Wenn das aber funktionierte, also wenn wir einen schnelleren Algorithmus hätten, dann könnte man sich total viele Sachen vorstellen. Also das Einfachste ist immer, obwohl das ein Quatschbeispiel ist, ist, Sie könnten Ihre Steuererklärung verschlüsselt an das Finanzamt schicken und die könnten Ihnen die Steuer ausrechnen, ohne dass Sie wissen, wofür Sie Ihr Geld ausgegeben haben.
Das wäre vielleicht gar nicht so unpraktisch.
Ja, wenn wir alle ehrliche Menschen wären, wäre das sehr praktisch. Ja, aber man könnte zum Beispiel auch eine KI trainieren auf verschlüsselten Daten und dann hätte man mit dem Datenschutz gar kein Problem mehr. Oder man könnte Daten verschlüsselt übertragen und ohne, dass sie jemals unverschlüsselt vorliegen, auswerten. Das wäre schon wirklich spannend. Man könnte Dinge, die geheim sind, in einer Public Cloud berechnen lassen. Also ich kann in der Amazon Cloud etwas ausrechnen lassen, obwohl das private Daten sind, weil die nie unverschlüsselt in die Cloud kommen.
Und sozusagen, das ist ein Projekt, den Algorithmus da schneller zu machen?
Tatsächlich nicht.
Dann haben Sie es nicht richtig erklärt, oder? Ich habe es immer noch nicht verstanden.
Es ist so, dass die DARPA, also unsere große Schwester in den USA, die hat eine Challenge gestartet, ich glaube eine 140 Millionen Dollar Challenge, diese homomorphen Verfahren schneller zu machen. Und jetzt brauchen wir ja immer nicht das Gleiche tun, was schon andere tun, das wird ja zu gar nichts führen. Aber um ein Verschlüsselungsverfahren zu benutzen, brauche ich ja nicht nur den Verschlüsselungsalgorithmus selbst, ich brauche ja noch ganz viel dazu, Protokolle zum Beispiel. Also RSA ist ein Verfahren, das viel eingesetzt wird, zum Beispiel beim Online-Banking. Das ist aber gar nichts wert, wenn ich nicht den Diffie-Hellman, also das Protokoll habe, mit dem ich mich anmelde an meiner Bank. Und wir arbeiten an solchen Protokollen für diese Algorithmen. Also wir tun so, als ob die DARPA schon fertig wäre und sagen, wir machen schon mal das Protokoll und wenn die dann irgendwann den schnellen Algorithmus haben, dann können wir da sofort andocken.
Und das weiß die DARPA auch? Also es gibt so eine internationale Absprache, wie man so am besten vorgeht?
Also die DARPA weiß das, ja.
So, Herr Romert, ich mache mir jetzt mal eine Flasche Wasser auf und Sie erzählen nochmal, was wir am Anfang angesprochen haben. Drohnen, Ideenwettbewerb, was soll denn das eigentlich? Schwarmintelligenz, habe ich mir noch als Schiff. Ich mache mir ein Wasser auf.
Tja.
Haben Sie jetzt erst zu...
Überholen, ohne einzuholen.
Also, Frage verstanden, sozusagen das nächste Projekt, Drohnen, Schwarmintelligenz.
Okay, der Inhalt des Projektes, da geht es um Drohnenschwärme und was man damit machen kann. Und viel spannender für uns ist die Art und Weise, wie wir dieses Projekt ausgeschrieben haben. Eine Besonderheit der Cyberagentur ist, dass wir zur Finanzierung unserer Projekte das Vergaberecht haben. Forschung in Deutschland wird üblicherweise über Zuwendungen finanziert. Und jetzt wird's verwaltungstechnisch und langweilig. Ja, genau. Aber eine Zuwendung ist, ich gebe Ihnen Geld, Sie können damit irgendwas machen und wenn da was rauskommt, gehört das Ihnen. Mhm. Eine Vergabe ist, ich gebe Ihnen Geld, Sie müssen damit irgendwas machen und was da rauskommt, gehört mir.
Finde ich doof.
Ja, also eine Vergabe finden Sie vielleicht doof, aber die Cyberagentur findet es gut. Also wir erwerben zum Beispiel auch Teile von Patenten oder von den IP-Rechten der Forschung, die wir beauftragen. Solche Vergaben sind aber sehr bürokratisch und sehr schwierig und haben insbesondere das Problem, dass ich ja beschreiben muss, was ich von Ihnen kaufen will. Das ist jetzt ziemlich einfach, wenn Sie ein Haus kaufen, dann können Sie beschreiben, es soll so viel Fenster und Türen haben und oben Ziegeln drauf und ein Dach wäre toll. Aber bei Forschung, wo Sie gar nicht wissen, was rauskommt, ist das sehr schwierig, weil ich ja gar nicht beschreiben kann, was rauskommt.
Und schon gar nicht in 10, 15 Jahren.
Und gar nicht in 10, 15 Jahren. Das heißt, wir haben zwar dieses tolle Instrument, das Vergaberecht, aber es ist uns manchmal schwierig und da versuchen wir innovative Vergabeverfahren. Da haben wir dieses PCP-Verfahren gefunden, wo wir verschiedene Leute beauftragen, die im Wettbewerb etwas tun.
Das ist kritische Infrastruktur.
Kritische Infrastrukturprojekte. Ja. Das Krypto-Projekt übrigens auch. Jetzt wollten wir etwas Neues tun. Wir wollten einen Ideenwettbewerb. Wir wollten einfach mal jeden fragen in Deutschland, also auch nicht nur die Akademiker, nicht nur die Wissenschaftler, nicht nur uns selber überlegen, was ist eure Idee, was kann man denn mit so Drohnenschwärmen eigentlich für coole Sachen machen? Und ich glaube nämlich, dass es total viel Know-how gibt, das vielleicht in irgendeiner Wohnung in Leipzig schlummert von jemandem, der gerade sonst sich nicht im europäischen Vergabeportal rumschlagen würde, jeden Abend vorm Einschlafen. Sondern da haben wir gesagt, wir gehen jetzt mal ganz breit, wir machen eine große Kampagne auf Instagram, wir machen Werbespots im Privatfernsehen, wir haben es gesagt, und fragen einfach mal jeden, schickt uns eure Idee. Und die beste Idee prämieren wir mit 100.000 Euro und werden die als Projekt ausschreiben. So einen Ideenwettbewerb gibt es aber im Vergaberecht eigentlich gar nicht. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben den Architekturwettbewerb vergewaltigt. Also das gibt es, wenn Sie öffentlichen Bau machen, dann schreiben Sie so einen Architekturwettbewerb aus und da kommen ganz viele Architekten. Und der Gewinnerarchitekt kriegt Geld für seinen Entwurf und dann wird das Haus nach diesem Entwurf gebaut. Das machen wir jetzt auch. Also wir haben den Architekturwettbewerb so lange umgemurkst, bis daraus ein Ideenwettbewerb wurde. Und darauf sind wir ziemlich stolz, weil wir unsere Vergaben nicht selber freigeben müssen. Die werden natürlich überprüft, ob das rechtlich einwandfrei ist. Und wir unterliegen der begleitenden Vergaberechtskontrolle. Heißt es, also alle unsere Vergaben werden geprüft und diese Vergabe wurde für gut befunden. Und deswegen konnten wir sie ausschreiben.
Vom Bundesministerium der Verteidigung oder des Bundesinnenministeriums. Oder wer prüft sowas?
Tatsächlich, die Vergabeprüfung macht das BAINBW. Das ist eine obere Bundesbehörde mit Sitz in Koblenz, das Bundesamt für Ausrüstung, Information und Nutzung der Bundeswehr.
Ich hätte nicht fragen sollen. Also das heißt, Sie beschäftigen sich auch damit, rechtliche Rahmenrichtlinien zu, ja, wie würden es auch so umschiffen, neu zu definieren. Es klingt so nach...
Das würde ich nicht so sehen. Also nee, was wir nicht machen, ist irgendwie Schlupflöcher suchen oder Regeln umschiffen. Aber wir versuchen open-minded an Dinge ranzugehen. Es gibt irgendwie Gesetze und natürlich halten wir uns an die. Aber man muss sie vielleicht auch mal lesen und nicht das machen, was seit 50 Jahren gemacht wurde, mit der Begründung, wir haben schon immer so gemacht. Sondern man kann auch mal gucken, kann ich nicht mit den Instrumenten, die wir haben, mal was Neues und Kreatives machen. Und wenn es dann am Ende auch noch rechtssicher ist, dann ist es super.
Und die Drohnen-Schwarmintelligenz-Projekt heißt also, jeder Mensch da draußen kann sich bewerben. Was passiert mit Drohnen schwärmen, was können die alles machen, was cybersicherheitsmäßig relevant sein könnte und könnte an dem Wettbewerb teilnehmen.
Ja.
Herr Hummert, jetzt habe ich ganz viele Ideen oder Ihre Projekte schon angepiekst. Haben Sie noch ein Projekt, wo Sie sagen, da wollen Sie noch drüber reden?
Naja, ich denke schon gerade über irgendwas nach. Also
das ist schön.
Ich bin neulich über den Begriff der Vigilanz gestolpert. Eigentlich habe ich eine Einladung zu einer Tagung über Vigilanzkulturen gekriegt und ob ich da einen Vortrag halten kann. Und dann musste ich tatsächlich auch erst so ein bisschen nachschauen, was ist das überhaupt für ein Begriff? Und da geht es um Wachsamkeit. Also das sind solche Fragen, wie sind eigentlich Gänse oder Hunde die besseren Wachtiere?
Und?
Gänse. Aber den Begriff fand ich schon ziemlich, also ich habe mich gefragt, warum laden die mich ein, was erwarten die sich eigentlich von mir?
Wer lädt sie denn ein, um über Gänse zu sprechen?
Nicht über Gänse, über Vigilanz. Und ich habe mich gefragt, warum laden die mich eigentlich ein, also die Universität München ist es. Und dann habe ich überlegt, dass es aber ein sehr passender Begriff ist, weil in letzter Zeit sprechen wir immer viel über Resilienz. Ja, Menschen müssen irgendwie Resilienz gegen Cyberangriffe werden und wir müssen das irgendwie gut aushalten können. Vigilanz ist ja Wachsamkeit. Das ist eigentlich ein viel schönerer Begriff. Sollten wir nicht viel lieber wachsamer werden gegen Cyberangriffe, als die besser aushalten zu können? Und dann habe ich über sowas nachgedacht wie maschinelle Vigilanz. Also ist so eine Firewall nicht eigentlich die Gans oder der Wachhund im Cyberraum? Und der Begriff hat mich jetzt schon seit 14 Tagen nicht mehr losgelassen und wabert durch meinen Kopf. Und ich glaube, ich, vielleicht wird es ja auch nichts, aber ich hoffe, dass wir was machen können zu so einer Cyber-Vigilanzkultur unserer Gesellschaft.
Mhm. Aber es schließt ja Resilienz nicht aus. Das ist sowohl als auch. Also Sie haben es gerade so scharf formuliert. Vigilanz.
Ja.
Wie schreibt sie das?
V-I-G-I-L-A-N-Z.
Da habe ich es richtig aufgeschrieben.
Ja, im Englischen Vigilance hat übrigens eine etwas andere Bedeutung. Das ist eher so die Wehrhaftigkeit. Also da gibt es dann irgendwelche Schiffe, die dann heißen irgendwie Our Ship Vigilance. Und das ist dann das Wehrhafte. Finde ich eigentlich auch nicht so schlecht. Also auch diese Doppeldeutigkeit.
Und das heißt sozusagen, wenn Sie sozusagen so eine Idee haben, dann geben Sie es bei sich in die Runde und dann könnte am Ende ein Projekt daraus werden, wo dann draufsteht, wir wollen bitte was von der Forschungscommunity dazu haben.
Ja, könnte sein. Aber ich meine, die Idee ist noch so vage, dass ich die noch nicht mal in den Ideenpool eingetragen habe.
Herr Hummert, kommen wir langsam zum Ende. Das ist sozusagen absehbar. Was macht Ihnen denn, also Stand heute 2024, die größten Sorgen, wenn es um Cybersicherheit in der Zukunft geht?
Ich sage es nochmal, jetzt wiederhole ich mich, aber es ist die fehlende Debatte, der fehlende Diskurs. Also als ich irgendwann Anfang der 2000er mich in meinem Lebensweg im Studium entschieden habe, ich mache Cybersicherheit, oder damals hieß es noch nicht mal Cybersicherheit, da haben mich alle irgendwie angeguckt und gesagt, was machst du und was für ein Unfug. So, wenn ich jetzt sage, wo ich mache Cybersicherheit, also das kann ich überall erzählen. Ich habe neulich auch vor einer ganzen Reihe Senioren gesprochen und alle wussten, was das ist und alle fanden das super. Ja? Also ein total wichtiges Thema. Aber ich glaube, wir sind irgendwie festgefahren in dieser Debatte. Also es gibt keinen politischen Diskurs und es gibt so eine Verantwortungsdiffusion. Also wir alle müssen irgendwie selber unsere Updates einspielen und dann passieren irgendwie schlimme Dinge. Bei CrowdStrike geht irgendwas schief, die halbe Welt funktioniert nicht mehr. Ja, und dann ist es wie so ein Schicksalsschlag. Also zwei Tage später redet auch keiner mehr drüber. Ach ja, das war jetzt doof, die Flughafen gingen nicht. Aber da müssten wir doch ganz anders drüber sprechen. Also da passiert irgendwas und plötzlich funktionieren große Teile unserer kritischen Infrastruktur nicht mehr. Und wir nehmen das ein bisschen hin wie die Schafe. Ich glaube, das kann auf Dauer nicht gut gehen.
Also die größte Gefahr ist, dass wir darüber nicht diskutieren, dass es keine Debatte gibt. Ich hatte jetzt was Konkreteres mir erhofft, irgendwie so in der Zukunft, dass man sagt, na ja, wenn wir das mal extrapolieren, was wir jetzt alles haben und was wir alles schon sehen. Also irgendwas, ich hatte auch irgendwas Konkretes gehofft.
Was Konkretes?
Also ich habe neulich ein Buch gelesen, kann ich mir erzählen, im Urlaub ein Buch gelesen, wo es darum ging, irgendwie Weltraum, was passiert eigentlich, wenn da plötzlich, warum auch immer, so ein Satellit explodiert. Und dann ganz viele Teile und dann gibt's Kaskaden und dann sind ganz viele Satelliten plötzlich kaputt.
Mhm.
Und dann ist's doof.
Das wäre doof.
Das wäre voll doof. Hat aber auch nicht mit Cyberrichtung zu tun, aber es hat dann trotzdem wieder irgendwie, dann können wir unsere Navigation im Zweifelsfall nicht benutzen richtig.
Ja gut, es machen einem ganz viele Dinge Sorgen. Also die Nutzung von Cyberwaffen in Kriegen machen einen Sorgen. Die Anfälligkeit unserer kritischen Infrastruktur, und da würde ich Satelliten auch dazu zählen, machen einem Sorgen. Ich meine, der Fachkräftemangel macht mir Sorgen. Also, die Abhängigkeit von Lieferketten macht einem große Sorgen. Gott schuf die Welt, der Rest kommt aus China, nicht? Also, was passiert denn, wenn sie mal eine andere Haltung zu uns einnehmen und nicht mehr ihre Chips oder sowas verkaufen wollen? Das macht mir große Sorgen. Überhaupt das mangelnde Verständnis von Technologie macht mir große Sorgen. Also, für die meisten Menschen ist der Strom aus der Steckdose ja nicht von Magie zu unterscheiden. Und ich meine, wenn ich versuche, Kinder und ihnen irgendwas über Technologie zu erzählen, ist das Interesse unterschiedlich stark, sage ich mal. Also es ist jetzt nicht so, wie wir früher jedes technische Gerät erstmal auseinandergeschraubt haben, um zu gucken, wie es geht, bevor man das nutzt. Und das ist ja heute auch gar nicht mehr so einfach.
Ich weiß nicht, ob das früher alle Kinder gemacht haben.
Ich habe das gemacht und mir viel Ärger eingefangen, weil ich irgendwelche Dinge auseinandergeschraubt habe. Aber ich würde jetzt auch davon abraten, das iPhone sofort auseinanderzunehmen. Aber wir entfremden uns so von der Technologie. Wir verstehen das gar nicht mehr. Wir nutzen das, ohne dass wir wissen, was da eigentlich passiert.
So naturgegeben sozusagen. Das ist einfach da.
Ja.
Also kann die Cyberagentur da was leisten? Ist das was, also muss der Kollege aus Öffentlichkeitsarbeit da jetzt demnächst noch irgendwie an Kindergärten gehen und sowas aufklären?
Ja, das gehört leider auch nicht zu unserem Auftrag. Unser Auftrag ist es, disruptive Cybersicherheitsforschung von übermorgen zu finanzieren. Sie haben gefragt, was mich Sorgen macht. Also ich habe auch private Sorgen.
Haben wir darüber jetzt auch erfahren? Was kommt als nächstes? Was steht an sozusagen bei Ihnen noch arbeitszeitlich, also im sozusagen im beruflichen Umfeld?
Ja, morgen, ganz spannend, haben wir das Symposium zu unserem Projekt zur kritischen Infrastruktur. Und da werden das bislang Erreichte in den drei Konsortien, also in den drei Forschungsgruppen, die das beforschen, vorgestellt. Und das ist ein größeres Event und da freue ich mich sehr drauf, weil ich dann auch nochmal sehe, was wurde eigentlich erreicht und was wurde vielleicht nicht erreicht.
Kann ich noch eine Frage beantworten? Ihnen?
Weiß nicht. Also ich musste mich vorstellen, Sie sich nicht.
Ja, ich bin ja hier, ich stelle ja nur Fragen.
Ja, und wie wird man Journalist?
Ja, das ist auch eine sehr
schöne. Oder wie wird man Marcel Roth? Ist ja noch wichtig.
Ich habe nicht gefragt, wie wird man Christian Hummert? Ich habe gefragt, wie wird man Chef der Cyberagentur? Ja, indem man sozusagen ganz fleißig lernt, ganz viel schreibt und ganz viel im Radio redet. Sie wissen ja, wie der Podcast hier heißt, ne? Deswegen ist sozusagen die letzte Frage, gibt sozusagen eine Antwort auf die Frage nach der Cybersicherheit der Zukunft.
Jetzt muss ich ja 42.
Jetzt müsste ich 42 sein, genau. Dank Christian Hummer, Chef und Forschungsdirektor der Cyberagentur in Halle. Das war die erste Folge von Per Anhalter durch den Cyberraum. Wir hören uns im Oktober wieder und dann sprechen wir tatsächlich auf dem oder über oder mit dem Symposium Kritische Infrastruktur, was Sie gerade angesprochen haben, Herr Hummert. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns auf E-Mails, Sprachnachrichten. Unsere E-Mail-Adresse nochmal podcast@cyberagentur.de. Alles weitere, auch die Social-Media-Kanäle der Cyberagentur von LinkedIn bis Instagram in den Shownotes. Und vielleicht sagen wir demnächst auch nochmal, wer noch ein größerer Heavy-Metal-Fan in der Cyberagentur ist.
In der Cyberagentur gibt es, glaube ich, keinen, aber ich könnte Ihnen noch ein paar erzählen. Also Wacken ist auch immer so ein halbes Behördenleitertreffen auf diesem Festival. Und übrigens zur 42, wissen Sie eigentlich, dass das Ergebnis des, als Rechenergebnis des größten Computers ist, also in dem Buch, die ganze Erde ist ein einziger Computer.
Ja, ich weiß das wohl.
Genau.
Wissen Sie, dass Per Anhalter durch die Galaxis erst ein Hörspiel war, bevor es ein Buch wurde?
Nein, das wusste ich nicht.
42, dann gehen wir jetzt noch einen Donnergurkler trinken.
Auf jeden.
Per Anhalter durch den Cyberraum. Wer hält für uns an und nimmt uns beim nächsten Mal mit?
Ich bin Dr. Gerald Walter, ich bin der Leiter des Referats Schutz kritischer Infrastrukturen. Im Referat geht es um den Schutz von kritischen Infrastrukturen im Bereich der Cybersicherheit natürlich. Also alles, was irgendwelche Energiesysteme jetzt zum Beispiel betreffen könnte oder ja, andere Bereiche der kritischen Infrastruktur einfach. Ich bin seit Januar 2021 bei der Cyberagentur und in dieser Zeit bin ich dafür verantwortlich, Ideen bei Forschenden zu finden, wagnisbehaftete, innovative, disruptive Ideen, die zu identifizieren, zeitgleich aber auch mit den Bedarfsträgern, mit unseren Bedarfsträgern zu reden und zu überlegen, was sind denn bei denen gerade die Probleme, beziehungsweise was sind die Probleme dann auch in der Zukunft mit so einem Zeithorizont 5 bis 15 Jahren. Und im Endeffekt fusioniere ich dann die beiden Ideen, also die Ideen der Forschenden zusammen mit den Problemen und überlege mir, wie kann man die zusammenbringen, um jetzt einen Forschungsauftrag zu veröffentlichen, der quasi diese Probleme adressiert, aber auch gleichzeitig noch auf die Grundlagenforschung einzahlt.
Per Anhalter durch den Cyberraum. Der Podcast der Cyberagentur. Alle Infos auf cyberagentur.de.